Moment natürlich dann zu sagen, da wo besonders viel Reichtum sich angesammelt hat, dort schaut man mal hin, ob man da was machen kann. Okay, also ein zweiter Anlauf, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, von denen hatte ich schon gesprochen, haben 2019 mal eine neue Berechnung der Vermögensverteilung gemacht und sind dann eben zu diesem Bild gekommen. 10% hier auf der linken Seite, die grünen Männchen, 10% der Bevölkerung halten 56% allen Vermögens in Deutschland. Das ist schon eine ziemliche Nummer, aber vor allen Dingen, wenn man dann noch sieht, dass die Hälfte der Bevölkerung, die mit den niedrigeren Vermögen oder gar keinem Vermögen oder vielleicht sogar Verschuldung, dass die insgesamt nur über 1,3% des Vermögens verfügen. Also die untere Hälfte der Vermögensbesitzer hat praktisch nichts. Und dann bliebe noch der weiße Teil, das ist in dieser Darstellung seltsamerweise so ein bisschen komisch dargestellt. Also diese weiße Fläche sind dann die 40% der übrigen Bevölkerung, die dann auch ziemlich genau 40% des restlichen Vermögens besitzen. Und dann darf man jetzt aber sich auch nicht täuschen. Also zu der Hälfte der Vermögensbesitzer gehört man dann, wenn man 23.000 Euro Nettovermögen hat. Also entweder auf der Bank liegen oder Rentenansprüche oder, keine Ahnung, eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo. Also 23 Euro ist die Grenze, wo man von der unteren Hälfte der Vermögensbesitzenden in die obere Hälfte kommt. Und zu den 10% der reichsten Deutschen gehört man schon, wenn man, ich sage jetzt mal, im Rhein-Main-Gebiet ein Zweifamilienhaus besitzt, also 260.000 Euro Nettovermögen hat. Nettovermögen meint immer, da sind dann schon mögliche Schulden, weil man Darlehen aufs Haus aufgenommen hat oder sowas, abgezogen. Also diese extreme Ungleichverteilung der Vermögen hat alle möglichen Schwierigkeiten, ist auch demokratietheoretisch ein enormes Problem, denn wenn tatsächlich die Hälfte der Bevölkerung überhaupt kein Vermögen hat, gar keine Sicherheit, völlig darauf angewiesen ist, sich nur aus laufenden Einnahmen zu finanzieren und 10% oder wenn man es ganz zuspitzen will, das reichste 1%, 18% allen Vermögens kontrolliert, dann hat man natürlich ein extremes Ungleichgewicht, was den Einfluss in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und dergleichen angeht. Ja, nächstes. Das wird nochmal dadurch verschärft, dass in der Krise selbst die Leute mit den niedrigsten Einkommen auch durchgängig am meisten betroffen sind. Also die ursprünglich angestiegene Arbeitslosigkeit im vergangenen Jahr geht fast ausschließlich darauf zurück, dass Minijobber ihre Jobs verloren haben und deshalb dann in der Arbeitslosenstatistik auftauchen. Das waren die Ersten, die vor die Tür gesetzt worden sind, also diejenigen, die ohnehin die geringsten Einkommen haben und die dann aber sofort auch ihr Einkommen verloren haben. Im Gegenzug dazu ist es den großen Vermögen vor allen Dingen, nachdem dann die Börse nach dem ursprünglichen Einbruch im März, April wieder stark angezogen ist, ist es den besonders großen Vermögen gelungen, ihren Reichtum nochmal erheblich zum Teil, also man sieht es ja hier, Dieter Schwarz, der Besitzer von Lidl, hat nochmal 11 Milliarden draufgepackt. Das ist schon ganz ordentlich. Während die armen beiden BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt dieses Jahr ein klein bisschen kürzer treten mussten als die anderen großen Milliardäre. Also ich mache mich jetzt ein bisschen lustig. Aber es ist jetzt auch nicht so, wenn wir sagen, wir wollen eine Umverteilung von Vermögen, dass wir da jetzt Leute erreichen würden, die sich das nicht locker leisten können. Was ist jetzt der Vorschlag, den wir gemacht haben?
Jörg, kann ich jetzt vielleicht gerade mal, bevor du zu dieser konkreten Umsetzung kommst, die eine Frage von Marcel noch einbringen? Die geht nämlich auf den vorherigen Punkt nochmal rauf. Er sagt, es gibt doch Staaten, die, du hast ja auch gesagt, Deutschland zeitweise natürlich auch, im Moment auch, die diese Maastricht-Vorgaben überhaupt nicht erfüllen. Aber es gab eigentlich keine relevanten Konsequenzen, oder?
Naja, also wenn wir uns den Fall in Griechenland angucken, da ging es nicht ausdrücklich um die Maastricht-Kriterien, sondern da ging es nochmal um die Sicherung in der Finanzmarktkrise. Da hat man mit extremer Härte genau das durchgesetzt. Und da hat auch der freundliche Herr Schäuble, dem ich gelegentlich da als Bundestagspräsident assistieren muss, wirklich mit eiserner Hand genau diese Kriterien durchgesetzt. Das ist nicht so, dass das jetzt nur auf dem Papier steht. Ja, Deutschland und Frankreich, die beiden, die es ursprünglich durchgesetzt haben, waren diejenigen, die zuerst dagegen verstoßen haben. Aber das sind natürlich auch die Größten mit dem größten Einfluss. Und die haben sich dann eben gegen mehrere Mahnverfahren der Kommission dann eben so lange durchgewurschtelt, bis sie die Kriterien wieder einigermaßen einhalten konnten. Aber dieser ständige Zwang, sich daran orientieren zu müssen, der gilt für alle Regierungen in Europa. Und letztes Argument, wir haben ja gerade jetzt auch in dieser Pandemie nochmal erleben, dass einige Staaten, Österreich, die Niederlande, Dänemark, jetzt wieder sehr stark darauf gedrungen haben, dass es überhaupt keine europäische Solidarität bei der Finanzierung von Staatsverschuldung oder Staatsfinanzen geben soll. Da steckt auch genau dieses Denken dahinter. Jeder ist sich selbst der Erste, Nächste und muss dafür sorgen, dass sein eigener Staatshaushalt möglichst diesen Kriterien weiter entspricht, bevor er irgendeinen Pfennig von der europäischen, also von den anderen Staaten bekommen soll.
Okay, danke schön. Jörg, zur Überleitung jetzt zu deiner konkreten Erläuterung zu dieser Vermögensabgabe einleitend und kleiner Medienwechsel. Ich wollte mal deinen Kollegen Fabio De Masi einspielen, eine Minute lang mit einem Beitrag im Bundestag, wo er genau darauf hinsteuert. Dazu muss ich jetzt wieder sehen, dass ich zu meiner Präsentation komme. Und das hier.
Es war richtig, in der Corona-Krise die Wirtschaft mit vielen Milliarden zu stützen, weil sonst Unternehmen kaputt gegangen werden, Arbeitsplätze vernichtet worden werden, Steuereinnahmen weggebrochen werden. Und wenn man in die Krise kürzt, hat man am Ende mehr, nicht weniger Schulden. Aber wenn Sie eben, Herr Finanzminister, ab 2022 zur Schuldenbremse zurückkehren wollen, die ist ja nicht weg, sondern nur ausgesetzt. Daher droht nach der Wahl ein Kürzungshammer. Sie müssen daher beantworten, wer nach der Wahl den Abwasch macht. Sind es wieder die Leute, die jetzt den Laden am Laufen halten? Nach der Pandemie muss es eine Vermögensabgabe für Milliardäre wie die Quanz und Klattens geben, die 700 Millionen Euro Dividenden aus BMW-Aktien kassiert haben. Es ist Zeit, dass sich die Quanz und Klattens fragen, nicht was dieses Land für sie tun kann, sondern was sie für dieses Land tun können. Vielen Dank.
Es war richtig. Okay, und jetzt wollte ich noch einen kurzen Beitrag liefern, bevor der Jörg dann wieder auf die aktuelle Situation eingeht. Weil es wird ja zum Teil so getan, insbesondere von denen, die dann Vermögen abgeben müssen oder Politikern, die ihnen nahestehen, als wäre das eine ganz schlimme, unheimliche Sache, dass man sowas macht. Ich habe jetzt mal hier ein paar Beispiele zusammengetragen, wo es wirklich eigentlich schlimm war, warum es gemacht wurde, wo man aber sehen kann, dass selbst konservativste Regierungen oder liberale, frühe Neoliberale zu diesem Mittel greifen, wenn es Krisen- und Notsituationen gibt. Und 1913 zum Beispiel gab es für die Herrschenden damals die Notsituation, sie steuern auf den Krieg zu und brauchen dafür Geld, um den zu finanzieren. Da gab es den sogenannten Wehrbeitrag auf Vermögen, der immerhin 1,7% des Bruttoinlandsprodukts damals betrug. So, das war vor dem Krieg und nach dem Krieg waren natürlich dann die ganzen Kriegsverheerungen da. Da war unheimlich viel aufzubauen, zu tun. Es gab soziale Verheerungen und so weiter. Und da gab es dann immerhin sozusagen zwangsweise Schuldverschreibungen auf Grundschulen, Grundvermögen, Betriebsvermögen mit 6% Zinsen, die bezahlt werden mussten. Und es gab die Einführung der Vermögenssteuer, die ja dann 1996 mal eingestellt worden ist. Ja. Und sozusagen noch schlimmer, vor dem nächsten Krieg, den man angesteuert hat, 1938, gab es die Judenvermögensabgabe. Ich glaube, das ist ziemlich bekannt, ne, im Rahmen der Novemberpogrome, auch um Geld für die Kriegsvorbereitung zu bekommen. So, und dann hatte man den nächsten Krieg, alles wieder kaputt gemacht, und 1952 gab es dann das Lastenausgleichsgesetz. Ich glaube, darauf wollte dann der Jörg auch noch mal kurz hinweisen. Es gab eine Vermögensabgabe eben auf Hypothekengewinne, auf Kreditgewinne gab es auch Abgaben. Und interessant finde ich und lehrreich vielleicht, warum hat man das gemacht unter Adenauer? Weil sein Berater Pferdmenges zum Beispiel, ein Bankier Köln, zusammen mit dem Abs von der Deutschen Bank, so der Hauptberater, gesagt hat, wenn wir knausrig sind, schlagen uns die Kerls die Fensterscheiben ein. Also ich will jetzt nicht hier zu irgendwelchen Gewalttaten aufrufen, aber so sehen das die Leute, die da oben sind. Die wissen, da die Leute werden vielleicht ganz wütend, ja, und greifen zu Aktionen. Ja, wer zahlt für die Krise? Das hat der Jörg auch schon angefangen mit den rund 314 Milliarden Euro. Dies nennt der Herr Scholz. Ja. Du hast auch, glaube ich, gesagt, über 300 Milliarden Euro mit der beginnenden Tilgung. Also gehen wir mal zurück zu dem Jörg.
Also Vermögensabgabe. Wir hatten die jetzt nochmal zu den Grundlagen. Tatsächlich sind die Rechtsgrundlagen der Artikel 14 Absatz 3 des Grundgesetzes und sie ist ausdrücklich erwähnt in Artikel 106. Also das ist jetzt nichts, was wir erfunden haben, sondern es steht in der Verfassung. Sie bedarf einer Not- und Ausnahmesituation als Rechtfertigung. Die Einnahmen würden allerdings nur dem Bund zur Verfügung stehen. Müssen wir gleich nochmal drüber reden. Sie wird einmalig erhoben, aber man kann sie natürlich die Zahlung über mehrere Jahre strecken und den historischen Anknüpfungspunkt, jedenfalls was die Nachkriegsgeschichte angeht, darüber haben wir ja eben schon geredet, 52 Lastenausgleichsgesetz. Da ging es vor allen Dingen eben um die Kriegsfolgen und die Aufnahme der Flüchtlinge aus den ehemaligen Gebieten des Deutschen Reiches östlich der Oder-Neiße-Grenze. Ja, und was bringt sie? Wäre ja dann die nächste Frage. Also was kann man mit der Vermögensabgabe einholen? Die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Bundestagsfraktion werden nochmal wieder das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung beauftragt und gebeten, uns das mal zu berechnen. Und die Berechnung ist wie folgt: Wenn man die oberen 0,7% der erwachsenen Bevölkerung, diejenigen, die also mehr als 2 Millionen Euro besitzen, Vermögen haben, wenn man die mit einer relativ hohen Abgabe belasten würde, zum Einstieg 10%, die dann ansteigen würden bis auf 30% bei Vermögen oberhalb von 100 Millionen Euro, dann käme man auf einen Gesamtertrag von 310 Milliarden Euro ungefähr, wenn man es über 20 Jahre streckt, 19 Milliarden Euro jedes Jahr. Das ist jetzt gezielt nicht übermäßig hoch angesetzt, weil wir ja, kommen wir auch gleich nochmal kurz drauf, als Linke ohnehin auch eine Vermögenssteuer fordern, die wir vor allen Dingen deshalb brauchen, weil die nämlich den Ländern und letzten Endes dann auch den Kommunen zur Verfügung stehen. Und Heinz Jürgen hatte das schon angezeigt, nur ganz kurz, die Zustimmung zu dieser Grundforderung, zu diesem Gedanken, die Corona-Kosten sozial abzumildern, indem man Steuern auf hohe Vermögen erhebt, wird zumindest im Deutschland-Trend vom 4. Februar auch von 71% der Befragten, also der Wahlbevölkerung, geteilt, während höhere Beiträge in der Kranken- und Rentenversicherung unten eben doch sehr, sehr viel weniger populär sind. Und damit haben wir, glaube ich, wirklich als Linke einen wichtigen und zentralen Punkt gemacht. Okay, wo bleiben jetzt die Städte und Gemeinden? Rainer stellt schwierige Fragen, können wir gerne nochmal versuchen, drauf einzugehen. Also, drei Punkte, die wir bisher immer als Linke stark gemacht haben. Das erste ist, die Schulden, die den Kommunen in den letzten Jahren aufgebürdet worden sind, eine zentrale Rolle spielen dabei, die Kosten der Unterkunft, die der Bund nicht vollständig übernommen hat, die müssen getilgt werden. Deshalb ist die Hessenkasse an sich im Ansatz richtig, also dieses hessische Modell der Entlastung der Kommunen um ihre sogenannten Kassenkredite, also die, haben wir jetzt mal die Ausweichkredite, die die Kommunen dann aufnehmen, wenn sie gar kein Geld mehr in der Kasse haben. Das ist grundsätzlich richtig. Unsere Kritik daran, die Kritik der Landtagsfraktion, das weiß Christiane sicher noch besser als ich, ist aber, dass die Kommunen die sowieso zu 80% selber bezahlen. Ein bisschen gibt es Mittel vom Bund, die damit reinfließen. Und das Land selber steuert im Jahr überhaupt nur 21 Millionen aus eigenen Landesmitteln dazu bei. Also im Grunde ist die Unterstützung der Landesregierung hier für die Kommunen nicht besonders hoch. Sie zwingt sie aber umgekehrt damit, künftige Kassenkredite sehr viel restriktiver zu handhaben. Und das wird bedeuten, wenn es zu weiteren Einnahmeausfällen bei den Städten und Gemeinden kommt, haben sie dann noch nicht mal mehr diese Möglichkeit, kurzfristig solche Einnahmeausfälle auszugleichen, mal ein, zwei Jahre lang. Und man wird dann zu weiteren Kürzungen oder steigenden Gebühren kommen. Das liegt auch daran, dass nach wie vor die Unterfinanzierung der Kommunen nicht gelöst ist. In der hessischen Verfassung, in allen Landesverfassungen ist ausdrücklich geregelt, dass die Länder für die Finanzierung der Kommunen verantwortlich sind. Und es ist nach wie vor so, dass in unterschiedlichem Ausmaß die Kommunen nicht einmal die Mittel erhalten, die sie zur Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben dringend benötigen. Und es gibt eben dann einige Kommunen, die relativ starke Einnahmen haben. Vor allen Dingen geht es da um die Gewerbesteuer und andere, die das eben nicht haben. Und dann hat man außerordentlich große Ungleichgewichte. Und das zeigt sich auch darin, dass trotz der Entschuldung um die 5 Milliarden Kassenkredite hessische Kommunen nach wie vor mit denen des Saarlandes und auch Rheinland-Pfalz zu den am höchsten verschuldeten Städten und Gemeinden im Bundesgebiet gehören. Also die Altschulden müssen weg, aber nicht mit neuer Knebelung und mit stärkerem Engagement des Landes bzw. auch des Bundes. Zweiter Punkt. Wir müssen die kommunalen Finanzen auf eine andere Grundlage stellen. Der Vorschlag der Linken ist, statt der bisher erhobenen Gewerbesteuer, die eben auch nur Gewerbebetriebe betrifft, eine Gemeindewirtschaftssteuer einzuführen, die erstens mehr Steuerpflichtige besteuert. Dazu würden dann auch Freiberufler, Rechtsanwälte, Steuerberater, Ärzte und Selbstständige gehören, die zweitens weitere Einnahmearten besteuert, eben nicht nur den Gewinn im Gewerbebetrieb im engeren Sinne, sondern eben auch Mieten, Pachterträge, Leasingraten oder Lizenzgebühren. Dagegen würde man dann nach unserem Vorschlag einen deutlich höheren Freibetrag einführen. 30.000 wären also steuerlich frei. Das würde insbesondere kleine Gewerbetreibende dann entlasten. Und das Ganze wird mit der Einkommenssteuerschuld verrechnet. Alles in allem würden dabei bundesweit Mehreinnahmen von 15 Milliarden Euro rauskommen. Für Hessen bedeutet das im Normalfall dann immer ungefähr so 900 Millionen bis 1 Milliarde ungefähr nach den normalen Regeln. Also das wäre für die hessischen Kommunen auf jeden Fall normal ein deutlicher deutliche Hilfe. Und der dritte Punkt, auch das hatte ich vorhin schon angesprochen, wir bleiben als Linke bei der dringenden Forderung, die seit 1997 ausgesetzte Vermögensteuer, also nicht abgeschafft, wieder zu erheben. Wir haben da ein Modell, das einen relativ hohen Steuersatz von 5% jährlich auf alle Vermögen oberhalb von 1 Million Euro, also ab der 2. Million, besteuern würde. Es gibt einen Kinderfreibetrag pro Kind, also 250.000 nochmal. Und es gilt auch pro Person. Also wenn sich Eheleute jetzt ihr Millionenvermögen aufteilen, würde auch da nochmal eine Entlastung bei rauskommen. Trotzdem würde das zu zusätzlichen Steuereinnahmen von 100 Milliarden Euro, ist die neuere Berechnung, führen. Damit stehen wir auch nicht alleine, wenn auch in der Größenordnung schon sehr ehrgeizig. Auch die SPD hat jetzt ein Vermögenssteuermodell vorgelegt, das sehr viel vorsichtiger ist. Die Grünen sprechen sich, ohne Zahlen zu nennen, ebenfalls dafür aus, Superreichen über eine verfassungsfeste, umsetzbare Vermögenssteuer mehr als bisher am Gemeinwesen zu beteiligen. Und der DGB hat eine gestaffelte, also aufsteigende Besteuerung, die er vorschlägt, mit einem Einstieg von 1% und dann bis zu 2% ab 1 Milliarde Euro. Dazu gibt es keine Berechnungen, wie viel dabei rauskommt. Das wäre sozusagen das Paket, wie wir mit der Krise umgehen, wie wir mit der Staatsverschuldung umgehen, die nicht das zentrale Problem ist, und wie wir zusätzlich insbesondere den Städten und Gemeinden die Mittel zur Verfügung stellen, um ihre Aufgaben vollumfänglich zu erfüllen, Leistungen für die freiwilligen Aufgaben noch Spielraum zu haben. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank.